Deutschlandfunk, der Tag.
Also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, es gibt schon so Termine im Leben eines Bundeskanzlers, einer Bundeskanzlerin, da würde ich jetzt nicht so unbedingt tauschen wollen. Bundeskanzler Scholz war jetzt zu Gast in China, heute war der letzte Tag, mit Gesprächen in Peking, mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang. Und das war eine der wichtigsten Botschaften von Olaf Scholz.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden. Und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
China. Wirtschaftlich, geopolitisch ein wahnsinnig wichtiges Land, aber autoritär gelenkt, mit massiven Menschenrechtsverstößen als Normalität. Was hat der Kanzler da jetzt erreicht? Was konnte er erreichen? Unser erstes Thema heute. Und relativ ungewöhnlicher Vorgang. Aus der CDU gibt es Kritik an der Ampel. Und zwar nicht, weil die jetzt geplante Reform des Klimaschutzgesetzes es aus Unionssicht mit dem Klimaschutz übertreiben würde, sondern ganz im Gegenteil.
Die Ampel macht damit das Klimaschutzgesetz zum Papiertiger. Sie entkernt das Gesetz.
Das sagt Unionsfraktionsvize Andreas Jung heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Klar ist, die Drohung mit Fahrverboten, mit der Verkehrsminister Volker Wissing dieses Land seit Ende der vergangenen Woche ja richtig aufgemischt hat, diese Drohung ist jetzt vom Tisch. Ein Solarpaket ist auch noch mit dabei und das alles gucken wir uns heute auch genauer an. Das ist der Tag, seit gestern ja in neuem akustischen Gewande. Heute ist der 16. April 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Olaf Scholz also mit einigen Ministerinnen und Ministern zu Gast bei einem der wohl schwierigsten Partner überhaupt, nämlich in China. De-risking, das ist eines der zentralen Stichworte im Moment, nachdem der russische Angriff auf die Ukraine, ganz besonders hier in Deutschland ja gezeigt hat, wie super schmerzhaft wirtschaftliche Abhängigkeiten von schwierigen oder auch gefährlichen Partnern ja sein können. In diesem De-risking, da steckt auch eine Erwartung an die Wirtschaft drin, also Risiken zu minimieren, indem man sich breiter aufstellt. Und dass es da schon auch Gegenwind gibt, das konnte man heute Morgen sehr gut bei uns im Deutschlandfunk hören. Maximilian Buteck war da nämlich im Interview von der Deutschen Handelskammer in Shanghai. Und der hat so zwischen den Zeilen gesagt, dass man das jetzt auch nicht übertreiben solle und dass er vor allem hofft,
dass wir kein Risiko eingehen, diesen Markt hier in China, der so wichtig für uns ist, zu verlieren durch politisches Handeln, das wir in diesem Moment als unnötig empfinden.
Also da hängt so ziemlich alles mit allem zusammen.
Mhm.
Und deswegen bin ich sehr froh, dass heute wieder mal Steffen Wurzel hier bei uns zu Gast ist bei der Tag. Inzwischen ja Außenpolitik- und China-Experte in unserem Hauptstadtstudio, vorher lange Korrespondent in Shanghai. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Steffen.
Aber sehr gerne.
Hi.
Hallo.
Also dieses De-Risking, habe ich das jetzt gerade vernünftig erklärt oder fehlte dir da noch was?
Nee, das hast du genau gut erklärt. Ich glaube, entscheidend ist, De-Risking ist ja so ein komischer Anglizismus, ist ja nichts anderes als Risiken minimieren bzw. Abhängigkeiten minimieren. Darum geht's ja. Deswegen steht das ja auch in der China-Strategie der Bundesregierung. Und ich glaube, da müssen wir erstmal erklären, dass es eben verschiedene Arten von Abhängigkeiten gibt, wo die Politik und viele Fachleute sagen, das müssen wir minimieren, diese Risiken. Das sind Abhängigkeiten von Grundstoffen, von Rohstoffen, aber auch von Grundprodukten, die aus China kommen. So Sachen wie seltene Erden, so Sachen wie Photovoltaik-Equipment, Medizingrundstoffe, Akku-, Batterientechnologie für E-Autos und Stromspeicherung. Ich glaube, da ist man sich relativ einig, dass man davon runter muss. Also da darf einfach nicht die Situation sein, dass da 95% aus China kommen oder so. So, das ist das eine. Und dann gibt's eben noch die Abhängigkeit vom Absatzmarkt China oder vom Geschäftsmarkt China, das Geschäfte machen. Das war eben das, worauf sich der Max Buteck von der Auslandshandelskammer bezogen hat, den wir gehört haben. Das sind dann so Sachen wie, ja, die BASF investiert mehrere Milliarden Euro in China. Deutsche Autohersteller, für die ist China nach wie vor der mit Abstand wichtigste Markt. Eine Firma wie Mercedes-Benz, börsennotiert, gehört zu 20% inzwischen einem chinesischen Staatskonzern und einem staatsnahen chinesischen Unternehmer. So, das sind eben auch Risiken. Und da sagen viele Kritikerinnen, Kritiker, da muss man auch drauf gucken. Das muss man auch entriskieren, de-risken.
Das sind schon wichtige Kennzahlen, die du da nennst. Und so ein Besuch von Olaf Scholz in China, dann eben flankiert von solchen Stimmen, wie wir sie gerade gehört haben, zeigt es dann, dass das vielleicht eine theoretisch gut gedachte Strategie ist, natürlich auch immer noch die Frage der Perspektive, praktisch aber dann schon echt schwierig ist, an Grenzen stößt?
An Grenzen stößt, weiß ich nicht, aber es ist einfach schwierig in der Umsetzung, vor allem bei so einem Partner wie China, wo es einfach keine, anders als bei uns, freie Debattenkultur gibt, wo es also ja Thinktanks gibt, wo es vielleicht auch Interessensgruppen gibt aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik mit Opposition und so. Das gibt's alles bei uns, aber eben nicht in China. Das heißt, in China hat man grundsätzlich immer den Staat, die Kommunistische Partei und alles, was darunter hängt. Dazu gehören Wirtschaftsverbände, die Unternehmen, die Lehre. Also die Thinktanks in China sind ausnahmslos auch alle staatlich. Und deswegen erzählen die einem alles dasselbe, sage ich jetzt mal ganz flapsig, wenn es um dieses Thema geht. Man hört da einfach das Stichwort De-Risking nicht so gerne. Man sagt, naja, ihr seid doch damit gut gefahren, ihr lieben Deutschen und auch liebe andere europäische Partnerinnen und Partner. Löst euch doch mal von den US-Amerikanern. Das ist immer so der direkte oder indirekte Vorwurf. Also das Narrativ der chinesischen Staats- und Parteiführung ist so ein bisschen, die Amerikaner wollen uns in China klein halten, wollen unsere Entwicklung aufhalten. Und deswegen sagen die Amerikaner ihren Verbündeten, vor allem auch Deutschland, nehmt mal Abstand von China. Und das ist so das Narrativ. Das stimmt natürlich nicht. Deutschland hat eigene Interessen. Die Europäische Union hat eigene Kerninteressen. Siehe China-Strategie, ne? Das hat man ja genauso deswegen formuliert. Und da fand ich es heute schon interessant, vor dem Gespräch Olaf Scholz mit Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass Scholz ausdrücklich benannt gesagt hat, in dieses Gespräch reingegangen ist, ich habe folgende drei Kerninteressen. Stichwort Ukraine-Russland, Stichwort Klimaschutz und Stichwort Wirtschaft. Und das war durchaus bemerkenswert und sicherlich hilfreich.
Was ich auch interessant fand, das war jetzt wiederum ein Zitat von Olaf Scholz von heute Vormittag vor seinem Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang. Da habe ich den O-Ton nochmal mitgebracht. Lass uns mal hören, was Scholz da sagt. Er spricht davon, dass er Unternehmen besucht hat,
die in China zu Wachstum, Innovation, Klimaschutz und Nachhaltigkeit beitragen. Damit diese Unternehmen das weiter tun können, benötigen sie die richtigen Rahmenbedingungen. Darunter verstehen wir einen gleichberechtigten Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen, den Schutz geistigen Eigentums und ein verlässliches Rechtssystem.
Und dazu, ah, ich sehe schon, du hast ja die richtigen zwischen den Zeilen lesen Skills schon, weil das ist wirklich ein interessanter O-Ton.
Ja, und ich habe dazu gelesen, dass im Prinzip diese Forderungen, die Olaf Scholz da stellt, dass man ja Fairness, faire Bedingungen in China, dass man da genauso gut sich den Weltfrieden wünschen oder den von China fordern könnte. Wie guckst du da drauf?
Bisschen zynisch jetzt von dir oder die. Also zunächst mal muss man sagen, das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, ne? Fairer Wettbewerb sind Selbstverständlichkeiten im internationalen Handel, das zu verlangen, sage ich mal. So in der Umsetzung, ob es dann klappt oder nicht, ist eine andere Frage. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen wohlfeil auf den ersten Blick. Aber entscheidend ist.
Wobei, Steffen, du kennst den Satz, dass man Selbstverständlichkeiten daran erkennt, dass man sie gar nicht erst formulieren muss.
Richtig, genau. Was wichtig ist, diese Forderungen, wir brauchen fairen Wettbewerb, wir brauchen faire Regeln, faire Mitsprache bei Ausschreibungen. Ihr dürft uns bitte nicht schlechter behandeln als chinesische Firmen. Wir brauchen fairen Zugang zum chinesischen Markt. Wir brauchen dieses viel zitierte Level Playing Field, noch so ein Anglizismus. Das kommt seit vielen, vielen Jahren immer wieder. Das ist also auch interessanterweise nichts Neues im Sinne der deutschen Wirtschaft, die sagen das immer wieder. Dass es jetzt aber bei so einem Besuch nochmal so explizit geäußert wird, fand ich auch interessant. Ich glaube, wir dürfen einem Missverständnis nicht auf den Leim gehen. Und das sage ich an dieser Stelle wirklich mit einem großen Ausrufezeichen. Scholz hat recht mit all dem, aber so Dinge wie unfairer Wettbewerb, die Nichteinhaltung von Spielregeln der Welthandelsorganisation, WTO, die massiven Überkapazitäten, die auch kritisiert wurden, das systematische Bevorzugen staatlicher, staatsnaher Unternehmen in China, das sind keine Ausnahmen, das sind also keine Fehler oder Mankos im chinesischen Wirtschaftssystem, sondern das sind die ausdrücklichen Bestandteile des chinesischen Wirtschaftssystems. Also das chinesische Wirtschaftssystem beruht darauf. So, wenn man das also alles zu Recht anprangert, dann muss man wissen, dass man damit das chinesische Wirtschaftssystem in Gänze anprangert und dass man da vermutlich, wie du angedeutet hast, keine große Chance haben wird, das grundsätzlich zu ändern. Also ich will damit sagen, dass China die Wirtschaft in den 2000er Jahren, 2010er Jahren geöffnet hat, ausländische Firmen eingeladen hat, dass es da sehr gute Stimmung gab, auch bei deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern. Das war nicht die Regel, sondern die Ausnahme von der Regel. Also wir dürfen eben nicht vergessen, China ist ein kommunistisches Land, die Volksrepublik China ist kommunistisch. Zur DNA gehört staatliche Kontrolle, staatliche Lenkung der Wirtschaft und Beschränkungen für ausländische Firmen. Das ist leider so.
Ja. Und wenn du das so auffächerst, Steffen, was würdest du dann sagen, wie weit ist Olaf Scholz jetzt bei diesem Besuch beim Thema Wirtschaft gekommen? Also mir geht gerade das Bild durch den Kopf vor die Wand gelaufen.
Nee, würde ich so nicht sagen, weil ich glaube, dass einerseits, also jetzt in Bezug auf Wirtschaft, ne? Dass einerseits schon die Tatsache, dass er das so deutlich angesprochen hat und deutlich gesagt hat, da muss was getan werden und das ist unser Kerninteresse und er hat dieses Wort, das ist unser Interesse sogar gesagt, das ist schon ein Fortschritt an sich, weil alle, die mit China zu tun haben, sagen immer wieder, China formuliert eigene Interessen im diplomatischen Bereich. Und das müssen wir als Deutsche auch tun, ganz präzise. Und das hat Olaf Scholz gemacht. Und ich glaube, das ist schon ein kleiner Fortschritt.
Ganz anderer wichtiger Schwerpunkt, die Geopolitik, die geopolitische Rolle Chinas, der Umgang mit Russland, mit dem russischen Angriffskrieg. Was wollte Olaf Scholz da erreichen?
Also das sind zwei Dinge, die er erreichen wollte, was man so gehört hat. Einerseits wollte er China dazu bringen, deutlich mehr als bisher zu sagen, ja, wir halten uns da raus und wir liefern zum Beispiel Russland keine sogenannten Dual-Use-Güter, also Güter, die sowohl friedlich, aber eben auch kriegerisch verwendet werden können. Und es ist ja so, dass sich China ausdrücklich nicht beteiligt an den Sanktionen europäischer und anderer demokratischer Staaten gegen Russland, gegen die russische Führung, sondern im Gegenteil, die Wirtschaft boomt. Und China liefert eben, das wissen wir, ganz viele Güter, Drohnen, Kommunikationsteile, LKW-Teile und so weiter, die eben auch ausdrücklich kriegerisch genutzt werden können bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und da hat er, glaube ich, also sein Ziel, was man so mitbekommen hat, das anzusprechen. Da hat er, glaube ich, nicht viel erreicht. Und das Zweite war, es ist geplant, lose geplant, eine Friedenskonferenz in der Schweiz, in Luzern, wenn ich das richtig sehe, zur Lösung des Kriegs. Und da wird die Ukraine natürlich dabei sein, da wird Russland nicht dabei sein. Man wollte aber, dass China auch dabei ist und mitmacht. Auch da eher kein Erfolg.
Okay, dann fühle ich mich jetzt aber ermuntert, mein Bild von eben nochmal aufzuwärmen, vor die Wand gelaufen, also zumindest in diesem Bereich. Dann, so wie du es schilderst, klingt es so, als wäre Olaf Scholz da eben nicht besonders weit gekommen. Politisch gesehen, die Wirtschaft klammern wir jetzt mal aus, sind solche Besuche dann ja mehr oder weniger umsonst?
Nee, die sind überhaupt nicht umsonst. Es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben. Man darf sich aber da keinen Illusionen hingeben. Ich glaube, das Problem ist, dass auch immer die Frage ist, wie wird dann sowas verkauft? Also ich glaube, viele deutsche Firmen zum Beispiel, um bei der Wirtschaft zu bleiben, werden total froh sein, weil ihre individuellen Probleme gelöst wurden, wie zum Beispiel der Bauernverband oder die deutsche Schweinemastindustrie, wenn zum Beispiel gesagt wird, ihr könnt jetzt wieder bestimmte Sorten von Fleisch nach China liefern, was vorher nicht möglich war, dann ist das ein Erfolg für diesen speziellen Wirtschaftsbereich, aber es ist eben ein Partikularinteresse, was gelöst wurde. Ja, und nicht das große Ganze. Oder wenn zum Beispiel einer Firma wie BMW, das wurde heute so in Peking auch genannt, geholfen wird, auf eine Art und Weise besseren Marktzugang zu haben, dann ist das gut für diesen Autokonzern, diesen spezifischen. Aber es löst eben, was ich vorhin sagte, dieses große ganze Problem nicht. Und ich glaube, da beißt man sich irgendwie die Zähne aus. Und beim Politischen vielleicht noch, Stichwort Ukraine und Russland, Chinas Staats- und Parteichef hat heute ganz viele Dinge verkünden lassen und auch selber verkündet, die sich toll anhören. Ich habe es hier schriftlich vor mir. Man soll sich bemühen, die Situation zu entspannen, sagt Xi Jinping demzufolge, und kein Öl ins Feuer gießen. Liest sich super, kann man nichts gegen sagen, oder? Ja. Aber was bedeutet es, wenn China sagt, bitte kein Öl ins Feuer gießen, dann kritisieren sie damit die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ist auch alles völlig in Ordnung, das zu fordern so. Aber man sieht eben, China steht ganz, ganz, ganz klar an der Seite von Russland, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Und davon sind sie eben nicht weggerückt. Also man muss immer da wirklich zwischen den Zeilen lesen.
Ja, wobei das allerdings auch ganz schön viel verlangt wäre, zu sagen, Olaf Scholz ist in Peking, er kommt zurück und jetzt...
Und alles ändert sich.
Genau. Steffen, mir fällt jetzt gerade noch auf das Thema Menschenrechte. Steht hier ernsthaft bisher noch gar nicht in meinem Manuskript, ist aber natürlich bei Kanzler, früher auch bei Kanzlerinnenbesuchen, auch immer Thema, Pflichtthema. Welche Rolle hat es denn dieses Mal gespielt?
Wir haben nicht so viel mitbekommen. Was wir wissen, ist, dass sich Olaf Scholz und sein Beraterteam getroffen hat mit drei nichtstaatlichen Organisationen hier in Deutschland, Amnesty International, Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen. Was da besprochen wurde, ist geheim, aber man kann eben davon ausgehen, dass es um Menschenrechtsthemen ging, ist ja klar. Es gibt noch viele weitere nichtstaatliche Organisationen, wie die Tibet-Initiative, wie Freiheit für Hongkong e.V., wie auch Interessensgruppen in Sachen der Uiguren, Stichwort Xinjiang, Menschenrechtsverbrechen dort. Die sind sehr unzufrieden. Die waren schon vor Abreise unzufrieden, weil sie eben keinen Zugang zum Kanzleramt hatten. Vor der China-Reise des Bundeskanzlers wurde uns gesagt, und die haben auch jetzt schon zum Teil danach gesagt, war ein kompletter Flop, diese Reise, wir sind schwer enttäuscht. Also auch da wieder Stichwort Partikularinteressen, was ich vorhin sagte. Ich gehe davon aus oder ich kann es mir vorstellen, dass bei den Gesprächen hinter verschlossenen Türen bestimmte Einzelfälle von MenschenrechtsaktivistInnen angesprochen werden. Aber das große Ganze wird eben nicht angesprochen, zumindest nicht öffentlich. So ist die Wahrnehmung von Aktivistinnen und Aktivisten und das passt genau in das Bild, was wir eben auch in Sachen Wirtschaft besprochen haben.
Auf ziemlich beste Systemrivalen haben Steffen Wurzel und ich heute geschaut. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Besuch in China. Danke, Steffen.
Gerne.
Tja, manchmal kann es dann eben doch auch ziemlich schnell gehen. Gestern Nachmittag gab es dann doch die Einigung der Ampelkoalition auf ein neues Klimaschutzgesetz und ein Solarpaket. Und derselbe Verkehrsminister Volker Wissing, der am Ende der Woche noch mächtig Wirbel gemacht hat, rund um die Drohung mit einem Fahrverbot, der zeigte sich gestern ganz zufrieden, wie auch der FDP-Energieexperte Lukas Köhler.
Wir haben keine Fahrverbote, die jetzt drohen. Das konnten wir abwenden. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Sektormaßnahmen mehr in einzelnen Sektoren gibt, sondern die Bundesregierung jetzt gemeinsam Klimaschutz machen muss. Wir haben diesen planwirtschaftlichen Ansatz des alten Klimaschutzgesetzes endlich abgelöst.
Dass Volker Wissing unter Verkehrssektor, der unter Fachleuten ja schon lange als Klimaschutzsorgenkind gilt, dass die jetzt alle Sorgen los wären, das sieht die grüne Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden aber überhaupt nicht so.
Die Sektorziele stehen weiterhin im Gesetz. Es wird klar gemonitort, ob wir im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich, im Energiebereich, Industriebereich und so weiter vorankommen. Das wird jährlich überprüft und selbstverständlich müssen auch alle Sektoren ihren Beitrag leisten.
Und das Ganze gucken wir uns jetzt genauer an. Hier bei mir im Studio ist jetzt unser Klimaschutz- und Umweltpolitik-Experte Georg Ehring. Hi Georg.
Hallo Sandra.
Das Paket hat zwei Teile. Einmal die Reform des Klimaschutzgesetzes und auch das Solarpaket. Lass uns mal einsteigen mit dieser Reform des Klimaschutzgesetzes. Was soll sich da jetzt genau ändern?
Also der große Brocken ist in der Tat die Abschaffung der verbindlichen Sektorverantwortung. Bisher war es ja so, dass die Sektoren Verkehr, Energie, Industrie und so weiter jeweils einem Ministerium zugeordnet ihren Beitrag zum Klimaschutz erbringen mussten. Und wenn sie das im vergangenen Jahr nicht geschafft haben, also nach den Zahlen des Umweltbundesamtes und Bewertung durch einen Expertenrat, dann sind die zuständigen Ministerinnen und Minister verpflichtet, Sofortprogramme zum Nachsteuern vorzulegen. Die müssen dann nicht also die Ziele sofort einhalten, aber plausibel klar machen mit zusätzlichen Maßnahmen, wie das künftig klappen soll. Diese Sektorverantwortung ist abgeschafft. Es ist jetzt die gesamte Bundesregierung verantwortlich. Die Sektoren werden weiter beobachtet und kritisch beäugt. Wenn der Verkehrssektor, wie zu erwarten ist, weiter Jahr für Jahr seine Klimaziele reißt, dann ist ein Stirnrunzeln das Mindeste, was Volker Wissing zu erwarten hat als zuständiger Minister. Aber er muss eben kein Sofortprogramm mehr vorlegen, sondern das ist dann Verhandlungssache. Was festliegt, ist die Obergrenze. So viel CO2 darf insgesamt dabei herauskommen. Aber insgesamt ist die Formulierung wesentlich unverbindlicher. Ich weiß nicht, ob du mal in einer Wohngemeinschaft gewohnt hast. Wenn da steht, jemand müsste immer den Müll runterbringen, ist das nicht ganz so verbindlich, wie wenn es einen Plan gibt, Montag Sandra, Dienstag Georg und so weiter.
Es gilt, den Mülleimer runterzubringen. Also unverbindliches Ziel, an dem man sich dann natürlich messen kann. Also wenn du sagst, diese Sofortprogramme sind nicht mehr nötig, also es wird niemand mehr besonders scharf angeguckt, ist das dann ein Einknicken der Grünen gewesen?
Ich finde ja, wobei die Grünen im Grunde genommen im letzten Jahr schon eingeknickt waren, denn die Abschaffung der Sektorverantwortlichkeiten, die war die ganze Zeit schon im Gespräch gewesen, die stand im Klimaschutzplan und jetzt ist das Ganze nun mal finalisiert worden. Die Grünen haben sich sicher darüber geärgert, dass das Verkehrsministerium vor allem aus der geplanten Abschaffung der Sektorverantwortlichen schon den Freibrief herausgelesen hat, überhaupt nichts zu tun, selbst die Dinge wie ein Tempolimit, die überhaupt nichts kosten. Hat der Volker Wissing nicht umgesetzt.
Jetzt gab es ziemlich deutliche Kritik von der Union, wie ich fand, mit einem überraschenden Tenor. Also da ging es nicht darum, dass es angeblich alles zu übertrieben sei, sondern wir haben den Ton ganz am Anfang auch im Intro gehört. Der Klimaschutzsprecher der Union, der CDU-Politiker Andreas Jung, der sagt, das Klimaschutzgesetz sei damit jetzt richtig entkernt mit dieser Reform. Kann man das so sagen?
Ja, man kann sagen, dass die Verbindlichkeit verloren gegangen ist. Der Kern ist natürlich nach wie vor die Einsparung der entsprechenden Tonnen CO2. Aber man hat ja das Gerangel gesehen in den vergangenen Wochen und Monaten um vor allem den Verkehrssektor. Und wenn der Verkehrssektor nicht mehr in der Pflicht ist, die Obergrenzen noch eingehalten werden, das ist eher nicht zu erwarten. Ich finde, es ist eine Entkernung. Und das vorherige Kabinett von CDU, CSU und SPD, die hat diese Sektorverantwortung reingebracht, vor allem auf Initiative der SPD. Svenja Schulze, die frühere Bundesumweltministerin, hat immer darauf gepocht, das ist der Garant für tatsächliches Einhalten unserer Klimaschutzziele. Und das ist nicht mehr. Und das war schon ein Kern des Klimaschutzgesetzes, ja.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Andreas Scheuer von der CSU, das ist ja der Vorgänger von Volker Wissing gewesen, der hat ja auch nie ein Sofortprogramm aufgelegt, eben für seinen Sektor, den Verkehrssektor. Und wir haben jetzt die ja relativ neue Lage, dass die Bundesregierung, dass die Bundesrepublik ihre Klimaschutzziele tatsächlich einhält. Muss man da nicht sagen, dass Volker Wissing dann eben auch den Punkt hat, dass es nicht zu vermitteln ist, dass einerseits die Klimaschutzziele eingehalten werden, andererseits dann aber welche Einschnitte auch immer, Fahrverbote hatte er ja ins Spiel gebracht. Es gab viele Fachleute, die noch ganz andere Maßnahmen genannt hatten, aber dass er gesagt hat, also diese Einschnitte sind eigentlich nicht zu rechtfertigen, wenn insgesamt das Klimaschutzziel ja erreicht wird.
Das Klimaschutzziel wird aber nach Meinung der meisten Fachleute deshalb erreicht, weil die Konjunktur so schlecht ist. Wir haben wenig CO2 in der Stromproduktion. Das liegt einmal am Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch an der geringen Stromnachfrage. Wir haben weniger Emissionen in der Industrie, ebenfalls wegen der schlechten Konjunktur. Und wir hatten einen milden Winter. Also solche Zufallsfaktoren sind der Bundesregierung durchaus da entgegengekommen. Die Fahrverbote sind natürlich nicht zu vermitteln, aber es hatte auch nie jemand die Absicht, die tatsächlich einzuführen. Es geht bei Sofortmaßnahmen um die Frage Tempolimit auf der Autobahn und nicht, ob Autos überhaupt fahren können. Volker Wissing hat es geschafft, mit der Diskussion über die Frage, ob Autos überhaupt an Wochenenden fahren können, die naheliegende und andauernde Diskussion über das Tempolimit einfach an die Seite zu drängen. Und das Tempolimit stößt in Umfragen übrigens meistens auf Zustimmung. Also wenn man dann jemanden den Klimaschutz nicht vermitteln konnte, ist das die FDP und nicht der Bürger.
Und in das Thema und auch in den Vorstoß von Volker Wissing hat sich am vergangenen Freitag auch Sonja Meschkat ziemlich tief reingekniet, zusammen mit Ann-Kathrin Büsker in der Episode vom 12. April. Wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, gerne auch da nochmal nachhören. Wir machen jetzt für uns den Strich drunter und gehen weiter zu Teil 2 dieser Einigung auf ein sogenanntes Solarpaket. Was steckt da drin?
In dem Solarpaket hat man bürokratische Hindernisse beseitigt, die den Ausbau der Solarenergie bisher gebremst haben. Für kleine Leute besonders interessant ist die Erleichterung bei Balkonsolaranlagen. Die mussten bisher umfangreich angemeldet werden bei mehreren Instanzen. Jetzt reicht die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur. Das ist eine Erleichterung. Es dürfen auch etwas mehr leistungsstärkere Balkonsolaranlagen angebracht werden. All das wird den Boom dieser Balkonsolaranlagen sicherlich beschleunigen. Aber man muss auch wissen, Balkonsolaranlagen machen einen ganz, ganz winzigen Teil der deutschen Stromversorgung aus. Für den einzelnen Haushalt, der sich so eine Anlage an den Balkon hängt, ist das durchaus eine wichtige Sache, aber insgesamt ist das nicht so eine große Sache. Es gibt noch weitere Verbesserungen bei der Photovoltaik auf dem Acker. Es gibt Verbesserungen und Erleichterungen bei der Versorgung der Nachbarschaft mit Strom und bei der Versorgung von Mieterinnen und Mietern mit Strom über den Vermieter, über eine Anlage auf dem gemeinsamen Dach oder auf dem Nachbardach. Das wird alles die Installation der Solarenergie ein bisschen beschleunigen. Aber die Solarenergie ist so ziemlich der einzige Bereich, der eh über den Plan ist, weil eben Solarenergie inzwischen konkurrenzlos billig ist und alle Investorinnen und Investoren, bei denen das irgendwie passt, versuchen, mit Solaranlagen ihre Bilanz aufzubessern.
Und woran hat diese Einigung jetzt gehakt? Große Kritik eigentlich an Solarenergie nehme ich bisher kaum wahr.
Die war in Geiselhaft beim Klimaschutzgesetz. Also die FDP hat da eine Verbindung geschaffen. Man hat nur beidem gleichzeitig zustimmen sollen. Und der Streit um das Klimaschutzgesetz hat dafür gesorgt, dass auch das Solarpaket so lange hing.
Und was würdest du sagen, jetzt da diese Einigung steht? Du hast es gerade schon ein bisschen eingeordnet. Wie stark wird die Solarenergie da jetzt gepusht?
Die wird ein bisschen gepusht. Das sind alles sehr sinnvolle Sachen. Es wird alles ein bisschen einfacher. Aber wenn das tatsächlich sich noch deutlich beschleunigt mit der Solarenergie, dann liegt das am Fortschritt der Technik einfach, dass der Solarstrom so billig ist.
Und wenn das alles zusammengenommen jetzt genau so funktioniert, wie es die Bundesregierung sich vorgenommen hat, was heißt es dann wiederum insgesamt für das ja große Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen, nämlich insgesamt die Deckelung auf 1,5 Grad?
Wenn es denn funktioniert, es ist ja ein Klimaschutzgesetz, was die Verantwortung aufweicht und damit eher den Boden liefert für nicht funktionieren. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es funktioniert, dann reicht es trotzdem nicht für einen fairen Anteil Deutschlands an den 1,5 Grad. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat kürzlich ausgerechnet, dass das Budget, was Deutschland fairerweise zusteht, das weltweite Budget aufgeteilt, was man noch in die Luft blasen darf an CO2, dass das für die 1,5 Grad bereits aufgebraucht ist. Das heißt, für einen fairen Anteil an einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad dürfte Deutschland überhaupt nichts mehr emittieren. Das ist
nicht schwer.
Das ist nicht drin. Sie schlagen deshalb vor, orientieren wir uns an 1,75 Grad, also auch hier eine Aufweichung. Und da müsste Deutschland bis 2037 klimaneutral sein. Wenn man sagt, okay, jedes Jahr linear geht die Emission runter, dann ist das Budget für 1,75 Grad 2037 aufgebraucht. Und auch das würde erfordern, dass man beim Klimaschutz noch mal ganz, ganz drastisch nachschärfen muss. Wir sollen ja jetzt 2045 klimaneutral sein. Damit ist Deutschland schneller als andere Länder. Aber auch das reicht nicht für die 1,5 Grad. Und passend dazu, im Moment sind wir bei mehr als 1,5 Grad verbunden. El Niño und die Klimaerwärmung. Also möglicherweise haben wir das schon gerissen.
Hast du gerade noch mal ganz wichtig ergänzt, also unseren Anteil sozusagen an diesen 1,5 Grad.
Ja, das ist ein Konstruktionsfehler des Pariser Abkommens, dass man den Anteil nicht amtlich sozusagen aufgeteilt hat, sondern gesagt, das Gesamtziel ist so und so und jeder tut, was er kann. Das ist so ein bisschen eine Parallele zum Klimaschutzgesetz.
Und das soll reformiert werden, hat sich die Ampel jetzt drauf geeinigt, zusammen noch mit einem Solarpaket. Und das alles erklärt hat uns Georg Ehring aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher. Dankeschön.
Ja, gerne.
Von mir jetzt noch der friendly reminder. Wir freuen uns über eure und ihre Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Einfach durchklicken über deutscher-podcastpreis.de oder eine Mail schicken an dertag@deutschlandfunk. Das haben manche auch schon gemacht. Gibt's dann auch gerne den Link von uns. Dirk-Oliver Heckmann war heute mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Hören und tschüss.